NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Hören Sie heute den 6. von 10 Teilen aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Ihr bislang bekanntestes Buch ist das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Sie kam aus Mariupol. Mariupol wurde im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine weltbekannt. Die Zerstörung des dortigen Theaters ein Symbol für Brutalität und Grausamkeit. Anfang dieses Jahres ist das Gebäude wiedereröffnet worden. Das ukrainische Ensemble versucht unterdessen im Exil in der Westukraine weiter Theater zu machen. Es liest Martina Gedeck.
Meine Gedanken gehen nur noch selten nach Mariupol, die Heimatstadt meiner Mutter. Ein Ort, den noch niemand kannte, als ich das Buch über sie schrieb, der aber für mich das Zentrum der Welt war. Ich habe Mariupol geliebt, ohne es zu kennen, und will mir nicht vorstellen müssen, wie es jetzt dort aussieht, im neuen Mariupol, das man auf Leichen gebaut hat, auf den Trümmern der zerbombten Stadt. Ich weiß nicht, ob das Haus noch steht, in dem meine Mutter mit ihren Eltern und Geschwistern gelebt hat. Ich weiß nicht, ob es die Nikolajewskaja-Straße noch gibt, ihre einstige Adresse. Der giftige russisch-ukrainische Konflikt schwelte schon damals, als sie noch in der Stadt am Asowschen Meer lebte, bis Hitlers Krieg sie nach Deutschland trieb. Wahrscheinlich würde sie heute fast nichts mehr von ihrer Heimatstadt wiedererkennen. Ihre Spuren sind auch dort für immer gelöscht. Die Kriege töten nicht nur die Lebenden, sie töten auch die Toten noch einmal. Friedrich wird immer geräusch-, geschmacks- und geruchsempfindlicher. Früher hat er meine Küche über den grünen Klee gelobt, jetzt stört ihn oft irgendein Gewürz oder er findet die Kartoffeln plötzlich bitter. Auch der Geruch meiner Gesichtscreme, den er immer mochte, irritiert ihn auf einmal, so dass ich mich scheue, ihm zu nahe zu kommen. Gestern hat er die Zwetschgen für einen Kuchen mit dem Messer entsteint, weil ihm trotz oder gerade wegen seiner Schwerhörigkeit das Geräusch des Entsteiners zu laut ist. Er macht es lieber mit dem Messer und riskiert dabei, dass die tiefen, schmerzhaften Ragaden an seinen Fingern sich entzünden. Etwas hat mich heute an meinen allerersten Alterssturz erinnert. Friedrich und ich kannten uns noch nicht lange. Es war unser erster gemeinsamer Frühling. Wir gingen auf der anderen Seite des Sees spazieren, wo nur ein paar einsame Häuser im Schilf schliefen, einer dieser Orte, zu denen bis heute keine asphaltierte Straße führt, sondern nur ein holpriger Karrenweg. Es herrschte ein Frieden, der fast unheimlich war, weil man nicht mehr ganz auf der Welt zu sein schien. Wir gingen durch ein Meer weißblühender, lichtdurchtränkter Bäume, die zu vibrieren, fast zu dröhnen schienen vom Summen zahlloser Bienen. Etwas weiter, mitten im Wald, eine kleine, vergessene Holzkirche. Es war noch die Zeit unserer wilden Gefühlswechselbäder. An diesem Tag waren wir albern und glücklich. Friedrich erschien mir jung wie noch nie, irgendwie lässig, geradezu cool. Zum See hinunter führte ein halb von Gras überwucherter Panzerweg, der noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen musste. Er war mit einer tiefhängenden Eisenkette abgesperrt, an der ich beim Drübersteigen mit dem linken Fuß hängen blieb. Nur nicht stürzen, hatte ich immer gedacht. Ein Sturz ist der Anfang vom Ende. Aber jetzt begann ich zu stürzen und begriff, dass ich es nicht mehr verhindern konnte. Ich fiel nach vorn mit dem Gesicht auf die Gittersteine zu. Im letzten Bruchteil einer Sekunde gelang es mir, mein Gewicht im Fall um eine Winzigkeit nach links zu verlagern, so dass ich mit der linken Körperhälfte auf den Stein aufschlug. Als Kind muss ich oft gefallen sein. Ich erinnere mich jedenfalls an ständig aufgeschlagene Knie. Später beim Skifahren gehörten die Stürze dazu. Zuletzt passierte es vor langer Zeit auf einer vereisten Straße. Aber seitdem war ich Jahrzehnte älter geworden. Mein schwerfälliger Körper hatte seine Gelenkigkeit und Elastizität eingebüßt und knallte auf den Beton wie ein toter Gegenstand. Ein Schmerz schoss in mich hinein, der mich alles vergessen ließ, was ich bisher Schmerz genannt hatte. Friedrich beugte sich erschrocken über mich und wollte mir beim Aufstehen helfen, aber das war unmöglich. Der Schmerz drückte mir die Luft ab. Ich konnte kaum noch atmen. Alles war Schmerz. Die Luft, die Bäume, der Stein, auf dem ich lag. Ein Schmerz an der Grenze dessen, was noch mit diesem Wort zu beschreiben ist. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Friedrich mich Zentimeter für Zentimeter wieder aufrichten konnte. Ohne ihn wäre ich womöglich für immer auf der einsamen Anhöhe über dem See liegen geblieben. Dabei hatte ich mich kaum verletzt. In den nächsten Tagen breitete sich nur ein riesiger, blauschwarzer Bluterguss an meinem linken Bein aus. Und den Nachhall des Schmerzes spürte ich noch ein ganzes Jahr. Wenn ich mir vorstelle, wieder allein leben zu müssen, sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die mich fast am meisten schrecken. Der Alltag, das ganze Überlebensgeschäft, die Lebenstechnik. Der Gedanke an das Alleinsein damit erfüllt mich mit mehr Grauen als alles andere. Diese Maschine, die täglich bedient werden muss, damit man am Leben bleibt. Mein Dermographismus, der mich durch meine Kindheit und Jugend begleitet hat, ist zurückgekehrt. Ich erinnere mich daran, wie ich es mochte, wenn meine Mutter mir mit dem Fingernagel etwas auf meinen Rücken schrieb, meinen Namen, eine Verszeile von Puschkin, die Zutaten für ihren Fantasiekuchen, den sie nie gebacken hatte. Ich musste raten, was sie geschrieben hatte, und fühlte mich dabei wichtig und bemerkenswert. Oft habe ich mir auch selbst etwas auf den Oberschenkel oder auf den Arm geschrieben, als Teenager zumeist den Namen des Jungen, in den ich verliebt war. Für etwa eine halbe Stunde, bis die Hautschrift verblasste, war ich gezeichnet von ihm. Irgendwann verschwand das Phänomen. Jetzt, nach so langer Zeit, ist es wieder da. Meine Altershaut ist wieder beschriftbar. Über Nacht ist es Herbst geworden. Ich kann nicht mehr einfach nur in ein leichtes Kleid schlüpfen. Ich brauche wieder den umständlichen Strumpfanzieher und muss mich in Hosen zwängen. 2 Tage und 2 Nächte hat der Sturm die junge Kiefer neben unserem Haus pausenlos geschüttelt. Ich war sicher, er würde sie entwurzeln, in Stück reißen. Aber nein. Jetzt, da es vorbei ist, scheint sie keinen einzigen Zweig, nicht einmal eine Nadel verloren zu haben. Sie steht da, als wäre nichts geschehen. In ihrem völlig unversehrten, tiefgrünen Kleid. Still und feierlich. Im schläfrigen Sonnenlicht. Das Verlangen nach Verschmelzung mit einem anderen Körper ist das Verlangen nach der Verschmelzung mit allem, mit der Welt, mit dem Universum, mit Gott. Vielleicht ist dieses Verlangen der Beweis dafür, dass es ihn gibt. Ich habe großen Respekt vor den 6,5 Jahren, die Friedrich mir voraus ist. Es ist schon ein anderes Gelände des Alters, eine andere Liga. Je älter man wird, desto schneller verrinnt die Zeit. Und gleichzeitig werden die Stufen zwischen den Jahren immer höher. Man weiß nicht, ob man die nächste noch erklimmen kann oder mitten im Schritt abstürzt. Friedrich kennt vom Geheimnis des Alters schon viel mehr als ich. Er ist mein Mentor. Das Kulturministerium der Volksrepublik China und die Volksregierung der Provinz Zhejiang laden mich zu einer Veranstaltung in der Stadt Hangzhou ein. Das Thema ist Mutual Learning with Other Civilizations and a New Form of Human Advancement. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Nachricht aus China bekomme und auch diesmal in einem so ausgesucht höflichen, fast ehrfurchtsvollen Ton, wie ich ihn aus Deutschland und anderen Ländern nicht kenne. Meine 2 Bücher, die ins Chinesische übersetzt sind, hat man intelligent und zugleich so dramatisch gestaltet, wie es hierzulande undenkbar wäre. Ich bekam Dutzende von Rezensionen, eine Flut von Resonanzen in den sozialen Medien. Die Bücher erhielten 15 Auszeichnungen. Eine Top-Liste der Frauenliteratur ernannte mich zur Hüterin des weinenden Feuers. Der Verlag schrieb mir, wir alle hier weinen, wenn wir ihre Bücher lesen. All das steht in diametralem Widerspruch zu dem, was ich bisher über die Mentalität der Chinesen gehört und gelesen habe. Aus keinem Teil der Welt habe ich emotionalere Reaktionen auf meine Bücher bekommen, als gerade aus dem Land derer, die als ausgesprochen verschlossen, zurückhaltend und undurchschaubar gelten. Schon vor langer Zeit habe ich irgendwo gelesen, das Prestigeobjekt der Chinesen sei nicht etwa ihr Haus oder ihr Auto, sondern ihre Grille. In dem Film »Der letzte Kaiser« von Bernardo Bertolucci gibt es am Schluss eine hinreißende Szene. Der letzte chinesische Kaiser, der sogenannte Herrscher der 10.000 Jahre, kehrt nach langer Haft und Umerziehung als alter Mann in seinen einstigen Palast zurück, der jetzt als Museum besichtigt werden kann. Für den kleinen Sohn des Museumswärters ist der Palast ein großer Spielplatz. Er tobt durch die leeren Gänge und klettert besonders gern auf den einstigen Drachenthron, der jetzt ihm gehört, dem Kind aus dem Volk. In autoritärem Ton belehrt er den einsamen Besucher darüber, dass das Museum an diesem Tag geschlossen habe und er es sofort wieder verlassen müsse. Trotz dieser strengen Rüge nähert sich der freundliche ältere Herr dem Thron, greift mit sicherer Hand in einen Schlitz zwischen der Sitzfläche und den Armlehnen und holt ein kleines Kästchen hervor. Er selbst hat es vor Jahrzehnten als Kind an dieser Stelle versteckt. Als er so alt war wie der kleine Sohn des Museumswärters, hat er, auf seinem Thron sitzend, das Kästchen oft hervorgeholt, um dem Gesang der Grille zu lauschen, die darin wohnte. Er, der Kindkaiser, ein in der verbotenen Stadt gefangener Herrscher ohne Volk, musste das einsamste Kind der Welt gewesen sein. Seine einzige Gesprächspartnerin war die Grille. Jetzt hält er, der alte Mann, den kunstvollen kleinen Käfig dem Sohn des Museumswärters ans Ohr, als könnte man den Gesang seiner Grille immer noch hören. Dann beginnt er dem Jungen aus dem Volk die Geschichte vom letzten Kaiser zu erzählen. Ich wäre gern nach Hangzhou gereist, um herauszufinden, ob die Chinesen tatsächlich bis heute Grillen als Haustiere halten und Wettbewerbe veranstalten, auf denen die Grille prämiert wird, die am schönsten singt. Aber da ich nicht nach Hangzhou reisen kann, sondern froh sein muss, dass ich in meiner Wohnung noch vom Bett bis zum Schreibtisch komme, habe ich mir den Spaß gemacht und bei Google Maps nachgesehen. Von meinem See in Mecklenburg sind es bis nach Hangzhou, von dem ich mir nicht die geringste Vorstellung mache, 13.471 Kilometer. Zu Fuß wäre man laut Google Maps 3.120 Stunden unterwegs. Wobei ich davon ausgehe, dass die Zahl sich auf ununterbrochenes Gehen bezieht. Schlafpausen, Essenspausen und andere unvermeidliche Unterbrechungen und Verzögerungen eingerechnet, würde man für die Strecke wahrscheinlich nicht sehr viel länger als ein Jahr brauchen, was deutlich weniger ist als in meiner Vorstellung, in der ein Leben nicht ausreicht, um China zu Fuß zu erreichen. Das freundliche Kulturministerium der Volksrepublik hätte mir natürlich einen Flug nach Hangzhou spendiert, aber abgesehen von meiner Invalidität wüsste ich wahrscheinlich kein einziges Wort zu Mutual Learning with Other Civilizations and a New Form of Human Advancement zu sagen. Nach ein paar Tagen im Liegen konnte ich heute wieder ein paar Schritte gehen, sogar bis hinunter zum See. Eine stille, fast noch warme Luft, herbstlicher Frieden. Und wieder einmal die Hoffnung, vielleicht lässt sich das Steuer doch noch einmal herumreißen. Vielleicht komme ich doch noch einmal in Bewegung. Was würde ich dann tun? Vielleicht würde ich die Einladung des Brechthauses annehmen und nach Berlin fahren, dort eine Lesung machen, vor vielen alten Bekannten im Publikum. Ich würde noch einmal über den Prenzlauer Berg schlendern, die Untermieter meiner Wohnung besuchen, ein junges Paar, das bei der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial gearbeitet hat und deshalb aus Russland fliehen musste. Ich würde vielleicht eine Pizza in dem italienischen Restaurant in meiner einstigen Straße essen, wo ich so oft gesessen habe und wo ich einmal zu meiner Schande »Oskarchen« ausgerufen habe, Als plötzlich David Bennett das Lokal betrat, den ich sofort erkannte, obwohl er, als er die Rolle des Oskar Mazzarat in der Verfilmung der Blechtrommel spielte, noch ein Kind war und seitdem weit über 4 Jahrzehnte vergangen waren. In einem Fernsehinterview hatte ich ihn damals kurz zuvor sagen hören, dass die Rolle ihn seitdem auf Schritt und Tritt verfolgen würde. Er bekomme bis heute sogar Briefe und Einladungen, die an Oskar Mazzarat adressiert seien. Mein gedankenloser Ausruf war also, zumal ich das alles wusste, mehr als peinlich. Ich entschuldigte mich beschämt, aber der mit allerlei Stahl und Silber geschmückte Bennett blitzte mich mit seinen durchdringenden blauen Augen an und lud mich dazu ein, das Theaterstück zu besuchen, in dem er gerade am Maxim Gorki Theater spielte. Damals hatte ich keine Zeit dafür gehabt, aber jetzt würde ich mir, wenn ich nach Berlin käme, eine Aufführung mit Bennett nicht entgehen lassen. Ich würde die Philharmonie besuchen, um mir zum ungezählten Mal Beethovens 5. Klavierkonzert anzuhören und am Ende enttäuscht nach Hause gehen, weil es wieder nur ein einziges Mal gespielt wurde. Ich würde mich endlich mit meinem halbrussischen Landsmann Eugen Ruge und seiner Frau Martina treffen und mit ihnen Pelmeni kochen. Würde ich das tun? Ich kann mir das Leben, das ich noch vor ein paar Jahren geführt habe, nicht mehr vorstellen. Ich bin in diesen Jahren ein Wesen anderer Art geworden. Besuch bei unserem Nachbarn Kurt, der vor 5 Monaten einen Schlaganfall hatte und jetzt in einem Pflegeheim untergebracht ist. Seine Familie lebt schon seit Generationen auf dem Gehöft nebenan. Früher war Kurt Maurer. Dann erkrankte er, ein eingefleischter Trinker und Zigarilloraucher, an Kehlkopfkrebs, von dem er aber durch 2 Operationen und zahlreiche Bestrahlungen geheilt wurde. Arbeiten konnte er danach nicht mehr. Er wurde Frührentner, hielt Hühner und Tauben, bewirtschaftete mit seiner energischen Schwester und deren Familie einen großen Garten, versorgte uns regelmäßig mit frischen Eiern, Gemüse, Obst, im Herbst mit duftenden Quitten, Apfelmost und anderen Delikatessen. Hin und wieder erledigte er eine kleine Handwerksarbeit für uns. Das Geld, das er für seine Dienstleistungen und seine Beiträge zu unserer Ernährung bekam, brauchte er dringend für Alkohol. Fragte man ihn, wie es ihm ging, war die gleichbleibende Antwort »Moscher«. Manchmal stellte er alle Aktivitäten ein, verschwand für Tage oder Wochen in seiner Höhle, in der er sich wahrscheinlich bis zur Besinnungslosigkeit betrank. Er gehörte zum Urgestein des nicht ganz unproblematischen Ortes, der zur DDR-Zeit streng bewachtes Grenzgebiet war und seine Bewohner zu unbedingter Staatstreue verpflichtete. Die Grenze verlief mitten durch den See. Es gab gelegentliche Fluchtversuche, ein paar Kilometer weiter begann der Westen, wo Kurt bis heute nicht gewesen ist. Er war nie irgendwo, immer nur auf seinem Gehöft und auf Baustellen im Osten, draußen auf dem See mit seinem Boot, mit dem er nach der Wende vielleicht einmal westliche Gefilde gestreift hat. Er war nicht viel älter als 60 Jahre, aber die Beschaffenheit seines Gesichts glich der Rinde eines alten Baums. Die Hälfte seiner Wangen bestand aus stetig wachsenden, oft entzündeten Tränensäcken. Ein wortkarger, zahnloser Mann, den ich nie ohne den abgewetzten Gamsbarthut gesehen habe, der mit seinem Kopf verwachsen zu sein schien. Er war nie verheiratet, offenbar mit niemandem befreundet, und man konnte sich nicht vorstellen, dass er jemals anders ausgesehen haben könnte als jetzt. In letzter Zeit war er mager geworden und schließlich wieder einmal verschwunden, aber diesmal, so erzählte uns seine Schwester über den Zaun, lag er im Krankenhaus. Er war in seiner Wohnung umgefallen und hatte eine Nacht und einen halben Tag bewusstlos auf dem Fußboden gelegen, bis seine Schwester ihn fand. Nach Aufenthalten im Krankenhaus und in einem Reha-Zentrum kam er ins Pflegeheim. Das kleine Städtchen, in dem sich die Einrichtung befindet, ist 40 Kilometer von uns entfernt. Wieder einsame, menschenleere Landschaften, Altweibersommer nach den schon herbstlich kühlen Tagen. Immer noch erstaunen darüber, dass ich hier sein darf. einfach mit dem Auto hineinfahren kann in Gegenden, welche die längste Zeit meines Lebens unerreichbar und unsichtbar für mich gewesen waren. Abgeriegeltes, verbotenes Territorium, von dem ich nur die Transitautobahn nach West-Berlin gekannt hatte. Mein russisches Deutschland, wie ich es nannte, das zu betreten oder gar zu bewohnen ich nie für möglich gehalten hatte. Das Pflegeheim, das sich Senioren-WG nennt, ist ein DDR-typischer, sanierter, sonnengelb gestrichener Flachbau am stillen grünen Rand des Städtchens. Es gibt hier nur 12 Zimmer für pflegebedürftige Menschen und einen Gemeinschaftsraum. Auf dem langen Korridor viel Tinnef, Herzen, Schmetterlinge, bedruckte Kerzen. An der Wand abstrakte Bilder von ausgesuchter Belanglosigkeit. Kurz, winziges, von Gesträuch verdunkeltes Zimmer mit Steinboden kommt mir wie eine Zelle oder ein Keller vor. Er sitzt in seinem elektrisch verstellbaren Pflegesessel direkt vor dem Flachbildschirm an der Wand und sieht aus einer Entfernung von 1,5 Metern fern. Weiter weg geht es nicht, es fehlt der Platz. Ich bemerke sofort seine spastisch verkrampfte linke Hand, die wie ein Stück Holz in seinem Schoß liegt. Und bin gleichzeitig verwundert darüber, wie gut er aussieht. Besser als vor dem Schlaganfall, beinahe verjüngt. Wahrscheinlich die Folge des unfreiwilligen Alkoholentzugs. Er zeigt keine besondere Gemütsbewegung bei unserem Erscheinen. Es ist, als wären wir einander zuletzt am Vorabend draußen im Hof über den Weg gelaufen. Seine linke Seite ist nach wie vor tot. Trotzdem kann er wieder das Nötigste sagen und auch wieder selbstständig essen. Eine junge, sehr freundliche Pflegerin kommt herein und fragt, ob er mit seinem Besuch vielleicht lieber draußen sitzen möchte. Er nickt. Die Pflegerin geht vor die Tür und holt seinen Rollstuhl herein. Friedrich hilft sofort, wie es seine Art ist. Er zieht Kurt die Schuhe an, während die Pflegerin ihm eine Jacke überstülpt, den Rollstuhl in Positur bringt und den Katheterbeutel anhängt. Dann beugt sie sich zu Kurt hinab, greift ihm routiniert unter die Arme, zählt leise bis 3 und hieft den mageren, steifen Körper mit Schwung in den Rollstuhl. Erstaunlich, wie viel Kraft diese kleine, sehr zierliche Frau hat. Bevor es losgeht, greift Kurt mit der funktionierenden rechten Hand nach seinem Gamsbarthut. Zum ersten Mal habe ich ihn barhäuptig gesehen, wie einen König ohne seine Krone, eine Stadt ohne Wahrzeichen. Jetzt, mit dem Hut auf dem Kopf, ist er wieder komplett. Der ganze Kurt. Wir sitzen draußen auf der Terrasse vor einer großen, freien Rasenfläche, die von hohen Linden, Buchen und Ahornbäumen umgeben ist. Die zarte Pflegerin, die fast magersüchtig wirkt, bringt uns je eine Tasse Pfefferminztee. Kurt trinkt Kaffee und steckt sich einen seiner Zigarillos an, die zu ihm gehören wie der Hut und die er auch jetzt noch raucht. Das Sprechen strengt ihn an. Ich schweige zumeist. Friedrich versucht hin und wieder, mit einem kleinen Scherz gute Laune zu machen. Eine Bewohnerin kommt aus dem Haus und setzt sich auf einen der Stühle, die neben dem Pflanzkästen am Rand der Terrasse stehen. Sie sieht beinahe jugendlich aus, sehr gepflegt, streichelt mit der Hand irgendeinen vertrockneten Halm und konstatiert freudig, dass die Blumen schon blühen. Sie weiß nicht, dass Herbst ist. »Ich sitze hier auf dem Stuhl, aber meine Füße sind dort oben«, sagt sie, deutet mit der Hand zum Himmel und lacht. Eine zweite Bewohnerin kommt heraus, schneeweiß, schleichend, ein Gespenst. An ihr sehe ich, was wirklich langsames Gehen und was wirklich kleine Schritte sind. Eigentlich müsste sie einen Rollator haben, hat sie aber nicht. Sie bleibt mit hängender Unterlippe, von der Speichel tropft, vor uns stehen und schaut uns reglos an. »Muss ich durch diese Tür wieder reingehen?«, fragt sie schließlich und deutet auf die Tür, aus der sie eben herausgekommen ist. Wir bejahen, aber sie stellt ihre Frage immer wieder, weil sie die Antwort offenbar sofort wieder vergisst. Immer habe ich mir eine Senioren-WG als eine schauerliche Einrichtung vorgestellt, beinahe noch schauerlicher als eine anonyme Pflegefabrik. Aber diesen stillen Ort mit seinen 12 Bewohnern finde ich fast gemütlich, fast familiär. Erstaunlicherweise fühle ich kein Grauen, sondern eine große Zärtlichkeit für diese dementen alten Frauen. Ich fühle mich ihnen nah, obwohl ich nicht einmal ahnen kann, was in ihnen vorgeht, wie die Welt beschaffen ist, in der sie leben und in der es vielleicht nicht einmal mehr den Tod gibt, weil sie auch den vergessen haben. Wir stellen uns ihr Leben schrecklich, grauenhaft vor, aber das ist es vielleicht nur in unseren Augen. Wir wissen nicht, ob ihnen etwas fehlt, ob es für sie ein Verlust ist, alles das nicht mehr zu besitzen, was wir für erstrebenswert halten. Sie brauchen vielleicht nur noch eine stille Ecke zum Sterben und vielleicht nicht einmal mehr das. Die Zivilisation bringt immer mehr solche wie sie hervor. Wir Alten sind längst zu viele, längst überzählig. Mit unserer Langlebigkeit, die wir unserem Luxus und der modernen Medizin verdanken, befördern wir die Überbevölkerung. Wir überschwemmen inzwischen den halben Erdball und verschlingen Unsummen an Geld, um noch ein Stück über unser Leben hinaus zu leben. Es gibt Abendessen. Wir müssen uns von Kurt verabschieden. Wir begleiten ihn noch in den Gemeinschaftsraum, in dem gegessen wird und gleichzeitig ein Notfalleinsatz stattfindet. Auf alle unsere Fragen hatte Kurt geantwortet, dass es ihm gut gehe. Aber als wir schon im Gehen begriffen sind, bemerken wir, dass seine Schultern plötzlich beben und er mit den Tränen kämpft. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Mann eines Tages würde weinen sehen, dass er überhaupt weinen kann. Ich weiß nicht, was ich tun, was ich ihm sagen soll. Er ist mit 62 Jahren ein Wrack. Er ist entwurzelt, enteignet, in einer WG für Demenzkranke gelandet. Vermutlich wird er nie mehr an den See zurückkehren, an dem er sein Leben gelebt hat, seine Hühner und Tauben nicht wiedersehen, nie wieder in sein Boot steigen. Auf unserer Heimfahrt ist die Landschaft überflutet vom Gold der untergehenden Sonne. Wozu, frage ich mich, wozu das Leben hinter dem Leben? Wessen Idee ist das, wenn es eine Idee ist und nicht einfach Absurdität, der blinde Lauf der Natur? Das nächste Mal, sagt Friedrich, bringen wir der netten Pflegerin einen Blumenstrauß mit. Es ist die Zeit, in der sich wieder die Zugvögel zu sammeln beginnen. In riesigen, rätselhaften Formationen ziehen sie über den Himmel, wie mit unsichtbaren Fäden miteinander verbunden, sich im Flug immer wieder neu ordnend, von einem Muster in ein anderes übergehend, immer alle gemeinsam. Auf den Spitzdächern der Bootshäuser stehen kleine Lachmöwen, die für den Winter von ihren Brutstätten an der Ostsee in ihr Winterquartier am weniger rauen See zurückgekehrt sind. Sie stehen auf ihren dünnen Beinchen wie auf zwei Streichhölzern und ziehen ihre Köpfe ein. Am Wasser riecht es nach Algen und Moder. Der Wind reißt die gelben Blätter von den Bäumen, wirbelt sie herum. Das grüne Haar der Trauerweide ist grau geworden, fällt matt und durchsichtig hinab zum Wasser. Friedrich pflückt die letzten bleichen Wiesenblumen und Gräser und stellt sie mir in einer Vase auf den Schreibtisch. Geht man abends nach draußen, steigt schon leichter Rauch aus den Schornsteinen auf, verbreitet den Geruch nach verfeuertem Holz. Wie werden wir durch den bevorstehenden Winter kommen?
Martina Gedeck mit dem 6. Ausschnitt aus Natascha Wodins Buch »Die späten Tage«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns im Internet und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Wegen eines bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt es heute vielerorts zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind fast alle Bundesländer. Katrin Schirwagen erklärt, was das für die Fahrgäste im Norden bedeutet, denn nicht überall gibt es Ausfälle.
Die beiden Ausnahmen zuerst. In Niedersachsen wird heute nicht gestreikt, denn da gilt in dem Tarifkonflikt bis Ende März die Friedenspflicht. Und in Neubrandenburg läuft der Nahverkehr auch wie immer, weil dort ein anderer Tarifvertrag gilt. Ansonsten bleiben im Norden aber bei den meisten kommunalen Verkehrsunternehmen die Busse, Straßen und U-Bahnen in den Depots, und zwar den ganzen Tag lang. Nicht betroffen sind die Regional- und S-Bahnen der Deutschen Bahn. Damit kann man zum Beispiel in Hamburg noch fahren, und auch die Fähren bleiben dort in Betrieb.
Verdi will mit den Streiks Druck im aktuellen Tarifkonflikt aufbauen. Dabei geht es nicht nur um Geld. Claire Schnitzlein erklärt, was die Gewerkschaft